Detektor FM. Zurück zum Thema.
Israel bekommt eine neue Regierung, und zwar eine Ultrarechte. Die regierende Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu holt sich die Partei Israel Beitenu mit ins Boot. Die kennt man vor allem durch ihren Vorsitzenden und Chefpopulisten, könnte man sagen, Avigdor Lieberman. Der hat schon häufiger gezielte Tötungen von Palästinensern zum Beispiel gefordert. Und genau die will er jetzt auch offiziell anordnen dürfen. Das ist tatsächlich eine Bedingung in den Koalitionsverhandlungen mit dem Likud. Eine zweite, dass er den Posten des Verteidigungsministers bekommt. Und ja, beide Forderungen scheinen tatsächlich erfüllt zu werden. Was das bedeutet für die israelische, aber auch für die Weltpolitik, darüber spreche ich mit Dr. Michael Borchardt. Er leitet das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem. Guten Tag, Herr Borchardt.
Guten Tag nach Leipzig.
Palästinenser einfach töten, das ist wohl die krasseste Forderung von Avigdor Lieberman. Noch so ein Ding, die Staatsbürgerschaft soll an die, Zitat, Loyalität gegenüber dem Staat geknüpft sein. Das klingt, als hätten wir den nächsten Dauergast in den politischen Nachrichten bei uns gefunden, oder?
Also Avigdor Lieberman ist ja kein neues Gesicht, auch in Deutschland nicht. Man kannte Avigdor Lieberman vorher schon. Man muss sehen, es gibt einen Unterschied zwischen Avigdor Lieberman und seiner Partei Israel Beitenu. Die Partei ist selbst in großen Teilen sehr viel pragmatischer als der Chef, der, wie Sie auch schon gesagt haben, durchaus eben populistische Züge trägt.
Warum lässt sich denn Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, überhaupt auf so einen Populisten, der ja Teil dieser Partei ist, ein?
Nach meiner Einschätzung ist einer der Gründe dafür, dass Benjamin Netanyahu im Likud selber massiv unter Druck steht. Der Likud hat einen durchaus auch in sich massiven Rechtsruck erlitten. Und schon bei den letzten Abstimmungen, bei einigen der Abstimmungen, die wir in den letzten Wochen hatten, ist entweder die Regierung gescheitert oder war kurz davor zu scheitern, weil ihr die Stimmen auch aus dem eigenen Lager fehlten. Das, was wir so hören auf den Fluren und in den Straßen, ist, dass dieser Schritt auch vor allem deswegen getan worden ist, weil das eine Notwendigkeit aus dem Likud selber heraus ist. Selbstverständlich ist es auch so, dass insbesondere die Partei Habayit HaYehudi, also die andere größere rechte Partei, die mit 8 Sitzen vertreten ist, natürlich auch sehr stark Druck ausübt. Ich habe hin und wieder auch schon mal in Präsentationen gesagt, man hatte so den Eindruck, dass da ein bisschen der Schwanz, in diesem Fall Habayit HaYehudi mit dem Hund, in diesem Fall Likud wedelt.
Wenn Sie sagen, dass Netanyahu in seiner eigenen Partei im Likud unter Druck von rechts gerät, bedeutet das, dass vielleicht auch in der israelischen Bevölkerung ein allgemeiner Rechtsruck zu spüren ist? Unterstützt die so einen Kurs?
Bei der letzten Wahl ist es so gewesen, dass man die These von dem allgemeinen Rechtsruck nicht ganz aufrechterhalten konnte, weil bei der letzten Wahl man sagen muss, dass Likud insbesondere kannibalistisch gewonnen hat, indem sie eben Habayit HaYehudi, auch Israel Beitenu die Stimmen abgejagt haben. Deswegen kann man nicht durchgehend sagen, dass das ganze Spektrum sich nach rechts verschoben hat. Aber es gibt schon auch ein paar Hinweise, die zeigen, dass insgesamt die öffentliche Meinung in Israel sich in die rechte Richtung verschiebt.
Diese Regierungsneubildung, Umbildung ist jetzt nötig geworden, weil Netanyahus Likud und ihre Partner mit nur einer Stimme Mehrheit regiert haben. Verhandelt haben sie dann auch mit der Zionistischen Union, einer deutlich gemäßigteren Gruppe. Und daraus wäre, wenn das geklappt hätte, eine große Koalition entstanden. Warum nicht?
Ich glaube, dass man sagen muss, der große Verlierer in diesem ganzen Spiel ist in der Tat der Oppositionsführer Itzhak oder wie man hier sagt, Buzi Herzog. Die Gründe liegen nicht nur in dem Geschick von Benjamin Netanyahu, sondern vielleicht auch ein bisschen in den Problemen, die Buzi Herzog in der eigenen Partei hatte. Er hätte nicht mehr als 3, 4, vielleicht 5 seiner Gefolgsleute dazu überreden können, mit ihm gemeinsam in diese Regierung beziehungsweise dann auch tatsächlich als Unterstützer sozusagen dieser Regierung aufzutreten, also Abgeordnete in der Knesset. Und das ist eine denkbar knappe Mehrheit. Das heißt, er wäre ohnehin in große Schwierigkeiten gekommen, weil die Mehrheit der Abgeordneten der Zionist Union dieses Vorhaben so nicht getragen haben. Aber natürlich muss man sagen, er hat sich eben einfach auch von Bibi Netanyahu, um es mal auf gut Deutsch zu formulieren, an der Nase herumführen lassen. Deswegen ist er der große Verlierer in diesem Spiel.
Lassen Sie uns noch gucken auf das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern. Die Friedensgespräche, da liegen ja seit 2 Jahren auf Eis. Und jetzt sieht's nicht gerade so aus, als würde es da bald weitergehen, oder? Wie bewerten Sie die Situation?
Also es gibt den schönen Satz von David Ben-Gurion, der gesagt hat, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. aber in der Tat, ich bin ein rheinischer Katholik, der mit großem Optimismus gesegnet ist. Ich muss sagen, ich bin sehr pessimistisch, was die Perspektiven angeht. Ich bin auch deswegen pessimistisch, weil ich glaube, dass hier eine Mehrheit in der Bevölkerung eher für eine Fortschreibung des Status quo ist. Eine Fortschreibung des Status quo bedeutet aber, dass wir auf lange Sicht mehr Terroranschläge haben werden und mit einer Zunahme von Terroranschlägen wir natürlich auch eine Zunahme von dann entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen haben müssen. Und wenn man sich Bücher wie das von Popper liest über die offene Gesellschaft, eine offene Gesellschaft hat irgendwann die magische Grenze, ab der sie nicht mehr offen ist. Und wenn sie nicht mehr offen ist, dann ist sie keine pluralistische, demokratische Gesellschaft mehr. Was ich damit sagen will, man muss nicht nur sozusagen die Axt selber an die Demokratie anlegen, wie das insbesondere einige aus der Partei Abaita Yehudi gerne tun würden, indem beispielsweise der Supreme Court hier eingeschränkt wird, sondern es entwickelt sich fast automatisch in eine solche Richtung, wenn der Status quo einfach fortgeschrieben wird. Deswegen glaube ich, wir haben einen gewissen Zeitdruck. Es muss eine politische Lösung geben. Und ich glaube, dass gerade Freunde Israels wie auch Deutschland immer wieder darauf verweisen müssen, dass es zur Zwei-Staaten-Lösung keine Alternative gibt.
Die Sicherheitslage ist ohnehin angespannt. Viele reden schon von einem neuen Aufstand der Palästinenser gegen Israel. Was meinen Sie, wird die Gewalt jetzt eskalieren?
Da muss man die verschiedenen Interessenlagen sich angucken. Die Fatah hat relativ wenig Interesse an einer solchen Eskalation. Insbesondere auch deshalb, weil die Fatah befürchten muss, dass im Falle eines Ausbruches einer wirklich durchgehenden und sehr profunden dritten Intifada ihr Machtanspruch selber in Frage gestellt wird. Ganz anders ist die Lage auf der Seite von Hamas. Es gibt viele Umfragen, die beweisen, dass wenn Gewalttaten geschehen, diese Gewalttaten automatisch dazu führen, dass in der palästinensischen Bevölkerung das Ansehen von Hamas steigt. Das heißt, Hamas hat ein intrinsisches Interesse daran, die Gewaltspirale weiterzudrehen. Sie haben also zwei Akteure. Hamas hat Interesse an Gewalt, Fatah hat wenig Interesse an Gewalt, allenfalls sozusagen getrieben durch die Hamas, gleichsam in der einen Hand das Feuerzeug und in der anderen Hand den Feuerlöscher. Das ist die Lage. Deswegen glaube ich, muss man hier vor allem darauf setzen, Deeskalation zu fahren und alles dafür zu tun, dass die Lage nicht weiter eskaliert, weil das unter dem Strich nur der Hamas nützt, die ich als den gefährlichen Faktor auf der palästinensischen Seite sehe.
Was müsste Ihrer Meinung nach getan werden jetzt, um genau diese Eskalation zu verhindern?
Also einer der entscheidenden Punkte, wo Eskalation verhindert werden kann, ist die Situation in Ostjerusalem und ist die Situation auf dem Tempelberg nach wie vor. Wenn man auf dem Tempelberg deeskaliert vor dem Hintergrund des gewachsenen Selbstbewusstseins des Islams und der Tatsache, dass nach meiner Einschätzung Jerusalem und der Tempelberg längst auf einer Stufe mit Mekka stehen, in der Wahrnehmung der Muslime, muss man alles tun, um an der Stelle eine Eskalation zu vermeiden, weil das automatisch zu mehr Terrorismus führen wird. Selbstverständlich muss man auch anerkennen, dass es natürlich auch Juden gibt, die nicht ohne Recht sagen, wir würden gerne auf dem Tempelberg beten, weil das zutiefst natürlich mit allem zu tun hat, was die jüdische Religion ausmacht. Trotzdem, Deeskalation ist das entscheidende Stichwort. Der zweite große Punkt ist, die Lage in Ostjerusalem ist ausgesprochen schwierig. Ich glaube zwar nicht, dass soziale Benachteiligung automatisch der Wurzelgrund für Terrorismus ist, aber es führt Terrorismus-Sympathisanten zu. Und deswegen muss man die Lage in Ostjerusalem verbessern, wenn man Terrorismus und Zulauf zu Hamas verhindern will.
Das sagt Dr. Michael Borchert. Er leitet das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem. Vielen Dank, Herr Borchert.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.